Starten wir jetzt. Herzlich willkommen zu diesem Seminar über die Gemeinde. Das ist ein ganz wichtiges, grundlegendes Thema, ist auf dem Herzen Gottes. Und wir wollen hineinschauen in das Wort, was dort zu finden ist, über die Absichten und Pläne Gottes. Ich möchte zu Beginn kurz sagen, wieso ich denke, dass ich qualifiziert bin, etwas zu sagen zu diesem Thema Gemeinde. Ich habe gut 12 Jahre als Pastor in einer Freikirche gearbeitet und jetzt seit mehr als 12 Jahren arbeite ich übergemeindlich und arbeite mit sehr, sehr vielen Gemeinden zusammen, sitze viele Stunden mit Leitern, mit Ältestenteams, mit Pastoren zusammen, in entsprechenden Situationen, versuchen herauszufinden, was ist der Weg Gottes für diese Gemeinde, wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Blockaden, wie können die überwunden werden. Und wir versuchen Gemeinden zu helfen, einfach vorwärts zu kommen, aus der Stagnation rauszukommen, ins Wachstum zu kommen, in das geistliche Wachstum zu kommen. Und einfach in das hineinzukommen, was Gott hat für die jeweilige Gemeinde. So, das sind insgesamt fast 25 Jahre Erfahrung und da sieht man schon einiges. Und ich möchte euch sehr, sehr ermutigen, bevor wir jetzt in das Wort gehen, dass wir uns klar machen. Es gibt viele Ideen. Wir haben viele Ideen. Viele Menschen haben die interessantesten Ansichten und Gedanken über Gemeinde. Es gibt so viele verschiedene Modelle und Richtungen und Konfessionen, Denominationen, Gruppierungen, Strömungen, Netzwerke. So viele unterschiedliche Ideen über Gemeinde. Und in all dem scheinen wir manchmal zu vergessen, nicht nur wir haben Ideen über Gemeinde, Gott hat auch Ideen über Gemeinde. Ja. Und gemessen an unserer Position und unserer Begrenztheit und wer Gott ist, sollten doch die Ideen Gottes eindeutig den Vorrang haben. Er ist Gott. Er hat die ganze Idee gehabt von Gemeinde. Und wir sollten doch auf ihn hören und sagen, was hast du dir vorgestellt? Und ich lasse wirklich in einer praktischen Weise dich Gott sein. Und ich demütige mich in der Weise, dass ich sage, ich lege alle meine Ideen beiseite. Wer hat mir das Recht gegeben, irgendwelche Gedanken zu suchen und zu ergreifen und durchzusetzen, die gegen die Gedanken Gottes sind? Wer hat mir das Recht gegeben? Gott ist Gott. Und wenn Gott Gott ist, dann wollen wir doch ihn Gott sein lassen, in ganz praktischer Weise. Nicht nur am Sonntagmorgen für ein Stündchen, sondern sagen, regiere du, richte du deine Herrschaft auf, richte deine Ordnung auf. Die Gemeinde nach dem Plan Gottes ist die Gemeinde, die den Segen Gottes haben wird. So einfach ist das. Die Gemeinde nach dem Plan Gottes ist die Gemeinde, die den Segen Gottes haben wird. Gott hat nirgendwo versprochen, unsere eigenen Ideen und Vorstellungen von Gemeinde zu segnen. Nirgendwo hat er das versprochen. Gott sucht keine Ratgeber, sondern Gott sucht Menschen, die sagen, ich will dir folgen, ich will mich von dir prägen lassen und ich will mich von dir gebrauchen lassen. Und wenn wir die Gefahr des menschlichen Herzens schon ein bisschen kennengelernt haben, diese Gefahr, sich zu erheben über alles, sogar über Gott, weil wir infiziert sind von diesem satanischen Gift des Stolzes, der gesagt hat, ich will mich erheben und meinen Platz nehmen über allem und mich Gott gleich machen. Dieses Gift wirkt auch in dem menschlichen Herzen. Und wenn wir davon eine Ahnung haben, dann sagen wir, Gott, bitte bewahre du mich. Tu, was du tun musst, aber bewahre mich von meinen eigenen Lieblingsgedanken, die im Widerspruch sind zu deinem Wort. Bewahre mich. Und wenn ich es nicht mitkriege, schick einen Bruder mit dem Baseballkeule oder was auch immer. Bitte, bitte, bitte. Gott ist Gott und wir wollen Gott Gott sein lassen. Ich möchte beginnen damit, dass wir uns kurz die 3 Dimensionen der Gemeinde vor Augen führen und von da gehen wir dann weiter. Die Gemeinde hat 3 Bereiche oder drei Aspekte oder drei Dimensionen, mit denen sie zu tun hat. Und das ist einmal die Gemeinde und Gott, die Gemeinde und Satan und die Mächte der Finsternis und die Gemeinde und Menschen. Diese drei Ebenen spielen eine zentrale Rolle. Und in all diesen drei Ebenen muss die Ordnung Gottes aufgerichtet werden. Zuallererst müssen wir verstehen, die Gemeinde ist für Gott da. Die Gemeinde gehört niemandem anders. Sie gehört keiner Leitung einer Denomination oder einer Kirche oder eines Netzwerkes. Sie gehört Gott und sie soll ein Wohnort sein für ihn selber. Die örtliche Gemeinde ist ein Haus für Gott. Gott hat eine Sehnsucht, hier auf der Erde zu wohnen. Und wer das Buch bis zu Ende gelesen hat, weiß, es geht gut aus. Gott wird kommen und wird für immer Wohnung machen auf der Erde. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist der Plan. Und die Gemeinde ist etwas, was Gott geschaffen hat, um diesen Plan letztendlich in Erfüllung zu bringen. Epheser 2, 21, 22, dort sagt Paulus, die Gemeinde ist eine Behausung Gottes im Geist. Es ist ein geistliches Haus. Es hat nichts mit Gebäude zu tun. Wir könnten uns auch heute im Wald treffen oder in der Wüste oder in einer Höhle. Und es ist doch das Haus Gottes. Ja, weil es nicht ein Haus ist, das aus Steinen und Beton und Glas und Stahl gebaut ist. Es ist ein Haus, das aus Menschen gebaut ist. 1. Petrus 2, wir sollen uns als lebendige Steine dort einbauen lassen zu einer Behausung Gottes, zu einem Haus Gottes und dort dann einen Priesterdienst übernehmen. 1. Petrus 2, Vers 5, das Haus Gottes besteht aus Menschen, die zusammengerufen sind unter der Führung des Herrn und wissen, hier will mein Herr und Gebieter, dass ich meinen Platz finde. So viele Menschen sind in einer Gemeinde, weil sie am kürzesten dran ist. Oder weil sie schon immer da drin waren. Oder weil da so schöne Musik ist. Oder weil da so flotte Mädels rumlaufen. Oder aus irgendwelchen Gründen sind Leute da. Aber Gemeinde wird dann gebaut, wenn Menschen sich finden, die sagen, ich weiß von Gott, das ist hier mein Platz und hier lasse ich mich einbauen. Und wenn ein Stein erstmal in einer Wand eingebaut ist, dann kommt er nicht so schnell raus. Der ist da fest eingebaut. Er hat seinen Platz in dem. Und wenn er da weggehen würde, hätte das was zu tun mit der Stabilität des Ganzen. So, Gottes Plan ist ein Haus zu bauen, wo seine Gegenwart kommt. Und dort soll sein Name verherrlicht werden. Das Ziel der Gemeinde ist, dass der Ruhm Gottes vermehrt wird, dass Gott geehrt wird, dass Gott groß gemacht wird, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott als der geehrt wird, der ist. Das ist das Ziel der Gemeinde. Wenn wir das wirklich glauben, gemeinsam, dann hat das enorme Auswirkungen. Dann werden wir in allen Dingen, die wir planen, immer fragen, bringt das Gott Ehre? Ist das für Gottes Ehre? Verherrlicht das Gott? Macht das, was wir jetzt entscheiden und was wir da jetzt tun wollen, macht das etwas für Gott? Ist es etwas, was ihm angenehm ist? Macht das diesen Platz für Gott attraktiv? Ich habe viele Pastoren getroffen, die zerbrechen sich den Kopf. Wie können wir die Gemeinde attraktiv machen für Menschen? Das ist die falsche Frage. Wie können wir die Gemeinde attraktiv machen für Gott? Es ist sein Haus. Also er darf das einrichten und dekorieren und ausstatten, so wie er das möchte. Und wir fragen, was liebst du, was schätzt du, was ist dir wichtig? Wir finden heraus, was einen Ort für Gott attraktiv macht. Und das sind unsere Werte. Und so bauen wir die Gemeinde. Wir sagen, wir wollen hier, dass Gott sich wohlfühlt. Dass Gott hier zu Hause ist. Dass Gott kommen kann. Und weil so eine große Sehnsucht bei ihm ist, Wohnung zu machen unter den Menschen, Wir müssen nicht Gott überreden zu kommen. Wir müssen nur einfach einen Platz bereiten, der seinem Geschmack und seinem Herzen entspricht. Und er wird kommen. Er wird kommen. Wir müssen nicht kämpfen und ringen. Er wird kommen. Aber dazu müssen wir ihn kennenlernen und wir müssen ein Herz haben für ihn, für seine Ehre. Und das ist, was wir sehen im Worte Gottes. Da ging es im Neuen Testament, wo Gemeinde gebaut wurde, da ging es nicht darum, was hättet ihr gerne und was gefällt euch und was mögt ihr, sondern da ging es darum, hey Leute, lass uns das und das tun, damit der Name des Herrn geehrt wird. Damit der Name des Herrn verherrlicht wird. 2. Thessalonicher 1, Vers 11 und 12 heißt es dort, würdig zu wandeln, damit der Name des Herrn in euch verherrlicht wird. Das war das Herz der Apostel, das haben sie von Gott bekommen. Die Gemeinde muss etwas sein, was Gott Ehre bringt. Und all die praktischen Dinge wurden ausgerichtet nach dieser einfachen Frage, bringt das Gott Ehre, erfreut das Gott oder erfreut es ihn nicht? Und das ging dann so weit, dass die Leiterschaft Anweisungen gegeben hat, mit welcher Haltung, mit welcher Gesinnung die Sklaven zu arbeiten hatten. Wir würden heute denken, wenn die Pastor schafft, wenn sie in das Privatleben hineinspricht, hey, das geht nicht. Du bist Pastor, kümmere dich um die Gemeinde, aber das ist mein Privatleben. Aber Privatleben ist all das, worüber Gott keine Ordnung gegeben hat. Das ist privat. All das, worüber Gott keine Ordnungen und Anweisungen gegeben hat, das ist privat. Wenn Gott Anweisungen gegeben hat für unser Zuhause, wie der Vater mit den Kindern umzugehen hat, wie der Ehemann mit der Ehefrau umzugehen hat, wie der Arbeiter auf der Arbeit zu arbeiten hat, dann ist das nicht privat, sondern dann ist das Gottesdienst. Wir haben eine völlig falsche Einteilung zwischen Privat und Gemeinde. Das ist unser Problem. Wir denken, Gemeinde, das sind Veranstaltungen. Wenn wir besonders hingegeben sind, vielleicht sogar 3 oder 4 Veranstaltungen pro Woche. Aber das Neue Testament hat eine ganz andere Einteilung gehabt. Alles zu jeder Zeit zur Ehre Gottes. Ob ich alleine bin vor dem Fernseher, ob ich mit Freunden unterwegs bin, ob ich arbeite, ob ich einkaufen gehe, alles stand unter dieser Überschrift Ehre für Gott. Ehre für Gott. Die Schriftstelle eben, die ich nur indirekt erwähnt habe, 1. Timotheus 6,1, die Anweisung an die Sklaven, damit der Name des Herrn nicht verlästert wird. Sie hatten die Idee, unsere Leute da draußen in der Woche arbeiten und entweder bringen sie Gott Ehre oder sie bringen Schande auf den Namen des Herrn. Die Besorgnis der Leiterschaft war nicht, wir wollen hier störungsfreie, schöne, harmonische, nette Gottesdienste haben, sondern wir wollen Leute haben, die 7 Tage die Woche zur Ehre Gottes leben. Das ist eine völlig andere Perspektive, eine völlig andere Sichtweise. So, was wir unter Gemeinde verstehen, wird sich ganz praktisch auswirken in der Art, wie wir Menschen führen, wie wir Menschen leiten, wie wir Menschen ansprechen, welche Ziele wir ihnen geben und wie wir ihnen Hilfestellung geben, diese Ziele zu erreichen. Das Bild der Gemeinde, das wir im Herzen haben, prägt unseren Führungsstil und prägt die Art und Weise, wie wir Gemeinde bauen. Apostelgeschichte 15, Sie haben verstanden, Gott schafft ein Volk für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Das ganze Bild von Gott in der Bibel, nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament, war, dass die irdischen alltäglichen Dinge, wie wir reden, wie wir uns benehmen, wie wir unsere Zeit verbringen, wie man Geld ausgibt und so weiter, bringt entweder Ehre zu Gott oder Schande. Es sind praktische Dinge des Alltags, die Auswirkungen haben auf Gott. Und dieses Bild von Gott, dass man Gott ehren kann, dass man Gott erfreuen kann, ist uns weitgehend verloren gegangen. Und das kommt durch den Einfluss des griechischen Denkens. Gott ist weit weg. Gott ist in einer stoischen Ruhe. Der kann nicht gestört oder berührt oder irgendwie verändert werden durch das, was auf der Erde geschieht. Das Gegenteil davon ist das, was die Bibel sagt. Gott kann beleidigt werden. Gott kann gekränkt werden. Sein Name kann entweiht werden. Der Heilige Geist in uns kann betrübt werden. Durch Verhaltensweisen, die nicht dem Wort Gottes und die nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Das ist eine vollkommen andere Sichtweise. Und der Teufel hat diese falsche Idee von Gott in das Volk Gottes gebracht, damit wir mit Frieden und Ruhe Dinge tun können, die illegal sind. Damit wir ungestört Dinge tun können, die einfach verkehrt sind und die kontraproduktiv sind, die letzten Endes keinen Segen bringen, sondern Fluch bringen. So der Gott der Bibel, er will verherrlicht werden, er will geehrt werden und er verdient Ehre. Er ist der Einzige, der ohne Maßen geehrt werden darf und kann und soll, ohne dass dadurch Schaden entsteht. Amen. Gott verdient, gewürdigt zu werden. Gott verdient, geehrt zu werden. Er ist Gott. Und Gott ist sehr eifersüchtig auf zwei Dinge. Auf seine Ehre und auf die Gemeinde. Auf diese beiden Dinge ist Gott eifersüchtig. Er sagt, ich werde meine Ehre niemandem geben. Er wird seine Ehre niemandem geben. Ich habe leider die Schriftstelle nicht, aber es ist in Jesaja. Er wird seine Ehre mit niemandem teilen. Weil wenn Gott dem Teufel oder Menschen die Ehre geben würde, sie könnten damit nicht umgehen und sie verdienen diese Ehre nicht. Sie sind Geschöpfe, aber er ist der ungeschaffene, ewige Gott ohne Anfang und ohne Ende. Ihm gebührt Ehre. Er ist absolut wunderbar. Und wenn wir Gemeinde bauen, dann brauchen wir Weisheit und wir brauchen Menschen frei von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, die sich heranbegeben an das Herz Gottes und die erlauben, dass Gott Furcht Gottes in ihr Herz bringt. Und aus dem Herzen der Leiterschaft, durch den Heiligen Geist, durch die Verkündigung, durch das Vorbild, durch die Art und Weise, wie sie umgehen mit den Menschen, kommt die Furcht Gottes in die Herzen der Menschen. Ein Verlangen, hey, es ist wichtig, Gott zu ehren. Das ist, worum es hier geht. Und viele Gemeinden dümpeln vor sich hin, weil die Leiterschaft nicht ihnen klare Werte vermittelt und sagt, das ist, warum wir da sind. Das ist, was wir hier tun. Wir brauchen immer wieder eine Erinnerung. Wir brauchen ein Bewusstsein. Deswegen machen wir, was wir machen. Darum sind wir zusammen. Das ist unser Ziel. Man weiß es aus dem Wirtschaftsleben, je klarer die Arbeiter oder die Angestellten einer Firma ein Bewusstsein haben, das ist unsere Firma und das ist unser Produkt und das ist unser Platz und das ist, was wir tun. Und darum machen wir all die Sachen. Je klarer die Leute das verstehen, umso höher ist die Effizienz. Und das ist genauso auch mit Gemeinde. Viele Leute sitzen in Gemeinde, sie wissen gar nicht, was Gemeinde ist. Sie erleben Gemeinde seit Jahrzehnten, aber sie wissen nicht, wofür es überhaupt da ist. Oder haben völlig verkehrte Vorstellungen. Ja. Die Gemeinde ist da für Gott. Und sie bringt ihm Ehre. Wenn wir das begreifen, dann darf Gott Gott sein. Und er darf manchmal am Sonntagmorgen sagen, die schöne, wunderbare Predigt, die lassen wir beiseite. Heute haben wir 4 Stunden Anbetung. Gott ist Gott, er darf das sagen. Weil das alles für ihn ist. Wenn das für uns ist, dann scharren wir nach 20 Minuten mit den Hufen und sagen, ja, wann ist hier endlich Schluss? Und wann kommt endlich der Hauptteil? Der Hauptteil ist Gott zu ehren. Das ist der Hauptteil. Der Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil da das Volk Gottes kommt und Gott dient. Darum heißt es Gottesdienst. So, diese Spannungen und Reibungen und Streit kommt, weil Menschen etwas beanspruchen. Es muss schnell gehen. Du darfst über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten oder so etwas. Ja? Und es muss alles schnell gehen und alles muss dann und dann zu Ende sein, damit wir dann wieder in das richtige Leben gehen können. Aber das richtige Leben ist Gott zu kennen. Das ist das wahre Leben. Johannes 17,3. Gott zu erkennen, das ist das ewige Leben, das ist Leben. Es braucht einen Umdenkungsprozess, bis wir verstehen, die Gemeinde ist für Gott da. Und Gottes größte Sehnsucht ist, einen Ort zu finden, wo er sich zeigen kann, wo er wohnen kann. Nicht nur ein bisschen nahe kommen, nicht nur ein bisschen zu Besuch kommen, wo er bleiben kann. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Gemeinde und allen anderen Gemeinschaften von Menschen. Die Gegenwart Gottes. Und ob Gegenwart Gottes da ist und wie weit sie da ist, hängt von nichts anderem ab, als von dem Zustand der Herzen. Von nichts anderem. Nicht wie viele Leute da sind oder wie wenig Leute, sondern was ist ihr Herz? Worum geht es ihnen? Was ist ihnen wichtig? Was ist Nummer eins in ihrem Leben? Schon Mose hat gesagt, 2. Mose 33, 16, dass Gott mit uns ist. Das ist, was uns unterscheidet von allen anderen Völkern auf der Erde. Das ist der Unterschied. Mormonenkirchen wachsen auch. Ja und, was bedeutet das? Gar nichts. Taubenzüchtervereine können auch wachsen. Was bedeutet das? Gar nichts. Viele Leute, ja, guck hier bei uns, wir haben Wachstum. Ja und, was willst du damit sagen? Wachstum kann bedeuten, du hast clevere Marketingstrategien oder du weißt, wie man irgendwie sich nach dem Geschmack der Leute richtet. Wachstum bedeutet nicht, Wachstum ist nicht ein Zeichen, dass das von Gott ist. Größe hat nichts mit Qualität zu tun. Größe hat nichts, sondern ist Gott da? Kann man ihn erleben? Kann man ihn spüren? Ist dort der Friede Gottes? Ist dort die Freiheit? Ist dort die Freude des Heiligen Geistes? Das sind die Merkmale. Was nützt eine 3000-Mann-Gemeinde und da seine Friedhofsstimmung? Oder eine Beklemmung wie im Arztwartezimmer? Was nützt uns das? Wem nützt das was? Die Leute haben kein Interesse, zu solchen Veranstaltungen zu kommen. Und wir müssen verstehen, nichts zieht hungrige, verzweifelte, kaputte, gebundene, suchende Menschen mehr als die Gegenwart Gottes. Gott ist für den Sünder attraktiv. Gott ist für den Frommen ein Affront. Der Fromme wird irritiert von der Gegenwart Gottes, weil er da merkt, dass er die Kontrolle verliert. Weil er merkt, dass er da irgendwie nicht mehr seine Spielchen spielen kann. Und es gibt Gemeinden heute, wo es verboten ist, die Hände zu heben. Wo die Ordner durch die Reihen gehen und sagen, du bitte unterlass das, wir machen das nicht hier. Wir möchten kein Anstoß sein für die Fremden. Es gibt solche Gemeinden, es ist nicht furchtbar. Das oberste Ziel ist, wir wollen Gott erfreuen. Und wenn Gott geboten hat, heilige Hände hochzuheben an allen Orten, dann ist die Gemeinde keine Ausnahme. Amen. Und die einzigen Fremden und Gäste, die sich stören an Hände heben oder singen im Geist oder irgendetwas anderes, sind die Frommen, die über Jahrzehnte allergisiert wurden. Gegen die wahren Dinge, die vom Himmel kommen. Das sind die einzigen Leute, die Anstoß nehmen. Da kannst du irgendeinen Mafiosi nehmen oder Drogenabhängigen oder Kriminellen oder sonst wie irgendwie Leute, die tief drin sind in der Sünde. Wenn die in die Gegenwart Gottes kommen, niemals wirst du erleben, dass die sich beklagen und dass die sagen, ja was sind die da für komische Dinge, da wird mir ganz unheimlich. Nein, was die Sünder sagen, wenn wir im Geist singen, oh, ist das schön, ich habe keine Ahnung, was ihr da macht, singt ihr alle Hebräisch oder was, aber es ist so schön, oh, ich fühle mich so wohl. Ich habe wirklich als Pastor viele Male hobbymäßig fremde Gäste interviewt nach dem Gottesdienst. Wie war das für dich? Was hast du erlebt? Was für einen Eindruck hat das Wort gemacht? Wie war das? Und ich habe es wirklich etliche Male gehört. Oh, wenn er da singt in dieser fremden Sprache, Hebräisch oder was, das ist wie im Himmel. Ist das nicht interessant? Leute von der Straße, die mit Gott nicht leben, sie kommen in die Gegenwart Gottes und sie benutzen Ausdrücke wie, das ist wie im Himmel. Das ist doch interessant. Leute habe ich sagen hören, das war wie, ich habe Glocken läuten hören, als ihr gesungen habt im Geist. Und in vielen Gemeinden heute geht das Singen im Geist immer weiter zurück. Wir brauchen viel Zeit, viel, viel Zeit und lernen durch gegenseitige Unterordnung uns zu verbinden im Heiligen Geist. Und wir singen Melodien, wir werden kreativ und das ist lange und das schwillt an und ab und laut und leise und da ist so eine Vielfalt dran. Und was wir meistens tun, ist nur wie ein Orchester, das gerade am Anfang die Instrumente stimmt. Ja. So ein bisschen die Geige und dann die Instrumente, ja gut. Und dann denkst du, ja, jetzt kommt das Konzert und dann sind wir schon fertig. Ja. Haben nur ein bisschen gestimmt. Ja. Und der Himmel denkt, oh, jetzt kommt ein Konzert zur Ehre Jesu. Instrumente gestimmt, gleich geht's los. Und dann sind wir schon fertig. Weil Leute haben sich beschwert, ich finde das nicht gut, dass sie so lange in Zungen singen, weil Paulus sagt, dann denken die, ihr seid alle von Sinnen und bitte lasst uns denken, was die Leute denken. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ist eines der größten Hindernisse, um Gemeinde zu bauen nach dem Plan Gottes. Eines der größten Hindernisse. Und diese Menschenfurcht und die Menschengefälligkeit kommt im frommen Gewande. Kommt im Namen der Weisheit, kommt im Namen der Liebe. Und wenn wir den, der Liebe ist, nicht wirklich kennen, fallen wir auf diese Dinge rein. Weil wir wollen ja weise sein, wir wollen ja liebevoll sein. Ja. Und die einzige Chance, wie wir auf diese, in diese Falle nicht tappen, ist, dass wir Gott wirklich kennen. Und dann sehen wir den Gott der Bibel. Hatte ein liebevolles, dienendes Herz und wollte Menschen helfen. Aber er war niemals geleitet von der Idee, wenn ich das tue, ist dieser Mensch gekränkt. Wenn ich das tue, dann ist dieser Mensch irgendwie verletzt. Sondern er war immer geleitet von, braucht dieser Mensch das? Und wenn der das als eine Beleidigung empfunden hat, war das kein Grund für Jesus, seine Strategie zu ändern. Jesus hat viele Male Menschen auf die Füße getreten. Schon mal die Evangelien gelesen? Viele Male hat er Dinge getan. Wenn wir seine Berater gewesen wären, hätten wir gesagt, oh Jesus, wenn wir Erfolg haben wollen, wir müssen da weise vorgehen. Wir dürfen da niemanden verprellen. Wir dürfen niemanden von den Kopf, denn die wollen ja alle. Und wenn wir dann so auftreten, dann sind die verschreckt und dann werden die nie wieder sich öffnen, die armen Menschen. Da war eine Frau, die war verzweifelt und sie suchte Hilfe und suchte Heilung für ihre Tochter. Und Jesus hat sie Hund genannt. Das ist im Jüdischen das Schlimmste, was du tun kannst. Das ist wie wenn du hier sagst Schwein. Ja, das ist dieselbe Kategorie. Wenn du hier Schwein sagst zu einem Menschen, das ist im Jüdischen Hund. Und dann lesen wir nicht, die Frau hat sich abgewandt, oh, ich wollte heilen von meiner Tochter, aber jetzt bin ich beleidigt, jetzt hat er was Schlimmes gesagt. Nein, hat gesagt, egal was mir gesagt wird, ich will Heilung. Amen. So, wir brauchen eine Sicht von Jesus und er verdient es, geehrt zu werden. Er ist ein dienender, helfender, segnender, barmherziger Gott, aber er ist Gott. Und er bietet Hilfe an zu seinen Bedingungen. Und er wird nicht die Bedingungen ändern, nur weil Menschen die Bedingungen nicht akzeptieren. Er wird das niemals tun. Weil wenn er Hilfe geben würde zu unseren Bedingungen, dann sind wir Gott und er nicht mehr. Aber er ist Gott und er muss Gott bleiben. Und der Unterschied zwischen wirklichen Gottesdienst und menschengemachter Religion ist das Herz, das sich erhebt über Gott und das Gott Bedingungen auferlegt. Und Gott dahin bringt, sich uns anzupassen. Aber wir müssen uns ihm anpassen. Die Gemeinde ist dazu da, Gott zu ehren, seinen Ruhm zu vermehren. Im Epheserbrief, in den ersten 12, 13 Versen kommt es gleich dreimal vor, zum Preise seiner Herrlichkeit. Wir sind geschaffen zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel der Gemeinde. Wir sollen demonstrieren, wie herrlich er ist, wie wunderbar er ist. Wir sollen ihn groß machen. Das war damals schon bei Israel so. Sie haben diese Bestimmung gehabt und wir haben heute auch diese Aufgabe. Wir sollen Gottes Ruhm vermehren auf der Erde. Gott sagt dort, 5. Mose 28, er sagt, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann wird der Herr dich, Vers 9, zu einem heiligen Volk für sich erheben. Für sich. Wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote deines Gottes hältst und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass sein Name über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Also Respekt haben. Die Völker sollen sehen, dass der Name des Herrn über uns ausgerufen ist. Die Parallelstelle im Neuen Testament des Apostelgeschichte 15, ein Volk geschaffen für seinen Namen. Für seinen Namen. Ich habe den Vers jetzt gar nicht da. Linke Seite oben. Ein Volk für seinen Namen. Ich habe jetzt eine neue Bibel bekommen, habe ich noch nicht dabei, weil ich die ganzen Notizen noch nicht übertragen habe. Und da ist alles anders. Aber ich kann nie mehr sagen, links oben. Muss ich doch die Verse lernen. Ein heiliges Volk für ihn selber. Halleluja. Und der ganze Grund, warum Gott den Segen verheißen hat, ist nicht in erster Linie, um Israel in dem gelobten Land ein schönes Leben zu geben, sondern um den Nationen drumherum zu zeigen, so segnet Gott, so großzügig, so gut, so friedevoll, so heilsam ist die Ordnung Gottes. Das zeigt, wie sein Herz ist. Gott ist ein Gutstuender und Friedensschaffender und segnender und versorgender und gerne gebender Gott. Der Segen sollte demonstrieren, wie sein Herz ist. Das war ihre Aufgabe. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sollen den Segen Gottes haben, um der Welt zu zeigen, schau mal, das ist, was Gott für uns tut. Das ist, was er für uns getan hat. Und dass sie auf die Idee kommen, wenn die das haben, weil sie unter Gott leben, dann warum bleibe ich länger unter diesem Fluch, unter dem ich bin? Sollte ich nicht auch die Seiten wechseln? Amen. Das ist unsere Aufgabe. Gott zu verherrlichen, zu zeigen, wie wunderbar er ist. Das ist das Ziel der Gemeinde. Epheser 5, Christus stellt die Gemeinde sich selbst verherrlicht dar. Sich selbst verherrlicht dar. Die Gemeinde soll zeigen, wie herrlich Christus ist. Sie soll zeigen, wie es im Himmel aussieht, wie man lebt unter der Ordnung Gottes. Das ist das Ziel für Gemeinde. Wir sollten zu der Welt sagen können, komm zu uns, schau, wie wir leben, schau, welche Qualität an Leben wir haben, welche Beziehung wir haben, welchen Frieden wir haben, welche Ordnung wir haben, welche Bestätigung vom Himmel wir haben. Wir sind die Alternativen. Wir sind der Prototyp der neuen Gesellschaft. Amen. Wir sollen zeigen, wie es unter der Herrschaft Gottes geht. Und oftmals sind wir zum Gespött der Leute geworden. Und sie sehen, wie wir uns zanken und streiten und was da für ein Durcheinander ist und was für merkwürdige Dinge. Und in der Gemeinde gibt es Dinge, die gibt es kaum in der Welt. Aber wenn wir uns rufen lassen vom Heiligen Geist und wenn wir akzeptieren, die Gemeinde ist nicht für uns da, die Gemeinde ist für ihn da und die Gemeinde hat ein Ziel, seinen Namen zu verherrlichen, wird sich die Situation ändern. Und sie wird sich ändern. Weil am Ende im Buch habe ich gelesen, die Braut hat sich bereitet. Die Braut hat sichtbar. Es wird am Ende der Tage eine Gemeinde geben, die in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist leben wird. Das, was dem Heiligen Geist wichtig ist, wird der Gemeinde wichtig sein. Das ist mein Trost, wenn ich durch die Lande reise und ich sehe das Chaos und das Durcheinander und den Streit und die Machtkämpfe und die Spaltungen und die Zusammenbrüche und all diese Dinge. Mein Trost ist, Gott wird kommen. Das wird nicht so bleiben. Gott wird seine Herrschaft aufrichten. Der König wird regieren. Und erst in seinem Volk. Und dann wird er kommen und wird über diese Erde regieren. Er wird regieren. Halleluja. Zweite Korinther, Kapitel 11. Paulus zeigt hier, wie an vielen anderen Stellen auch, die Motivation seines Dienstes. Was treibt ihn an, das zu tun, was er tut? Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Halleluja. Gott hat Eifer für sein Volk. Gott ist nicht gleichgültig, sagt, naja, ist jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, die Sache. Ist nicht mehr das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber sie lieben mich ja doch alle, ist ja gut. Sie meinen das ja alle gut. Gott ist kein seniler Opa, der mit Minimallösungen zufrieden ist. Er ist ein eifernder Gott. Er sagt, ich will meinem Sohn eine wunderschöne, herrliche Braut geben. Er hat die verdient und er wird die bekommen. Und ich werde dafür sorgen, dass die Braut wird. Ich werde dafür sorgen, dass ein Eifer im Herzen Gottes. Und wie wenig ist der Eifer Gottes bekannt? Wie wenige Menschen kennen den eifersüchtigen Gott, der niemals Rivalen akzeptieren will. Das ist Eifersucht. Eifersucht akzeptiert keine Rivalen. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt, ich habe meinen Sohn gegeben. Du gehörst uns. Du bist erkauft. Und wir werden niemals zulassen, dass Götzen den Platz in deinem Leben einnehmen, den wir haben sollen. Niemals werden wir das zulassen. Und wir werden sehen in den nächsten Jahren, wie durch den Heiligen Geist der Eifer Gottes kommen wird. Und das wird in vielen frommen Lagern erheblichen Aufruhr erzeugen. Erheblichen. Weil Jesus hat gesagt, bevor er wiederkommt, Elia wird kommen. Bevor Jesus wiederkommt. Zu seinem ersten Kommen kam Elia, das war Johannes der Täufer, in der Salbung des Elia. Und was tut die Salbung des Elia? Sie konfrontiert die Götzen und ruft Menschen zurück zu Gott. Ruft Gott wieder an die Menschen, an das Herz Gottes und in die Ordnung Gottes hinein. Und bevor Jesus das zweite Mal wiederkommt und endgültig wiederkommt, wird wieder Elia kommen. Er hat es versprochen. Und ich glaube, dass es nicht ein Mensch nur sein wird, sondern dass es eine ganze Armee von Männern und Frauen geben wird, mit dem Geist Gottes, mit dem Geist des Elia. Und sie werden zurückrufen zum Herzen Gottes. Und sie werden die Götzen konfrontieren und sie werden eine Linie ziehen und sie sagen, wer für Gott ist, komm hier rüber. Und der Rest wird abgeschnitten werden. Der Rest wird abgeschnitten werden. Nach diesem Dienst des Elia wird klar sein, wer Gott dient und wer Gott nicht dient. Gott hat versprochen, er wird wieder einen Tag machen, wo man den Unterschied sehen kann zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du ohne Frage, das ist ein indirektes Zitat von damals aus der Zeit, wo das Volk Gottes in Ägypten war unter Pharao und die Plagen, die das Volk getroffen haben dort in Ägypten und Israel, die Kinder Gottes verschont hat, sie waren der Beweis. Gott sagt, er wird seine Leute schonen und dadurch kundtun, wer ihm dient und wer ihm nicht dient. Und das ist ein Muster und das werden wir wieder sehen. Das wird wieder kommen. Man wird wieder einen Unterschied sehen zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Gott wird gewaltige Dinge freisetzen, sobald die Grundordnung wiederhergestellt ist. Kreativität wird kommen, göttliche Weisheit wird kommen. Gott wird Menschen ausstatten mit Geschäftsideen, mit Erfindungen, mit gewaltigen Lösungen, auf die nie einer gekommen ist. Und dadurch wird erstens Nöten, menschlichen, irdischen Nöten begegnet, aber noch viel wichtiger, es wird dadurch bekannt, Gott ist Gott und Gott kümmert sich um Menschen. Und Gott hat eine Weisheit, die alle Wissenschaft und alle menschliche Weisheit bei Weitem übersteigt. Das wird kommen. Jetzt ist fast jede Gemeinde wie die andere, weil wir nicht freigesetzt sind, weil wir nicht in das hineingekommen sind, was Gott für uns hat. Aber in seiner Vielfalt, Gott wird machen, die Art und Weise, die äußerlichen Dinge, nicht die inneren Strukturen und die Ordnung, aber die äußerliche Ausgestaltung jeder Gemeinde wird anders sein. Und Kreativität, nicht Konformität, wird das Merkmal Gottes sein. Und da wird eine Weisheit sein, nicht nur die Probleme, die wir intern haben, zu lösen, sondern Probleme zu lösen für die Welt. Ich habe einmal eine Liste gelesen, die war sehr, sehr lange, von Erfindungen, auf die die Welt so dringend wartet. Hunderte von Dingen, die gebraucht werden, die es nicht gibt und die das Leben so viel einfacher machen könnten. Und es gibt für diese Dinge seit Jahren und Jahrzehnten keine Lösungen. Und mich hat es erstaunt, auf der Liste ganz oben, weißt du, was da war? Ein Verfahren, wie man aus Salzwasser Trinkwasser machen kann. Es gibt Verfahren, aber die sind extrem teuer. Und nicht praktikabel. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist endlich Bahn hat, er wird die Gemeinde mit Kreativität ausstatten. Und die Gemeinde wird der Welt Lösungen anbieten und sie wird das benutzen und sagen, Gott hat uns das gegeben. Dadurch wird sehr viel Geld in die Gemeinde kommen, das wir brauchen werden, zur Evangelisation. Für die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Aber vor allen Dingen der Ruhm Gottes wird groß gemacht werden. Halleluja. Ich habe einen Prototyp davon gesehen vor etlichen Jahren und ich habe gesagt, das ist ein Bild für wie es nachher sein wird. Ich kenne einen Bruder, der war Ingenieurstudent und er hat beim Friseur, während er auf den Friseur gewartet hat dort, hat er eine Vision bekommen im Heiligen Geist für ein technisches Messinstrument. Und er hat auf diesem Gebiet nicht geforscht und hatte nicht irgendwelche Experimente gemacht und da irgendwie gearbeitet, aber er bekam einen Bauplan im Heiligen Geist für ein Instrument, was dazu dient, die Energiezufuhr von Backöfen zu steuern während des Backprozesses. Und er ging nach Hause, hat den Friseurtermin abgesagt und er ging nach Hause und baute nach dem Plan, den Gott ihm gegeben hat, dieses Instrument. Und dieses Instrument hat auf Anhieb funktioniert. Und die größten Backfirmen und Keksbäckereien des Landes, ich nenne keine Namen, reißen ihm das aus den Händen. Und er vermarktet das, hat eine Firma gegründet und er verkauft dieses Instrument und hat ein Patent darauf. Und er, seine ganze Familie, hat sehr viele Kinder, ganzen Bus voll. Ja. Und sein Kompagnon hat auch eine große Familie. Zwei Familien leben von einer Idee, die in einem Augenblick gekommen ist. Ist das nicht gewaltig? Das ist effizient. In einem Moment kommt eine Idee, gibt zwei Familien Arbeit und segnet nationale Firmen. Halleluja. Das ist ein kleines Zeichen. Gott wird seine Weisheit geben. Und wir werden Dinge haben, die Welt wird es in Staunen versetzen. Wo hast du das her? Wer hat dir das beigebracht? Wie kommst du auf solche Gedanken? Geschäftslösungen, Erfindungen. Und dadurch wird sehr viel Geld reinkommen. Aber davor wird Gott ein solches Werk an unser Herz getan haben, dass uns wegen der vielen Nullen auf den Schecks nicht schwindelig wird. Sondern wir immer noch wissen, Gott ist Gott und Gott bekommt die Ehre und wir werden mit Geld treu umgehen. Wir werden Gott in finanziellen Dingen ehren und verherrlichen. Wo waren wir? Der Eifer Gottes. Ich eifere um euch mit dem Eifer Gottes. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Oh, brüte über diese Schriftstelle und du bekommst eine Ahnung von der heiligen Eifersucht Gottes, von diesem Feuer, das im Herzen Gottes brennt, die Gemeinde reinzubekommen, die Gemeinde zu etwas zu machen, was den Herrn wirklich verherrlicht. Halleluja. Halleluja.
Wenn Jesus wiederkommt, die Schrift sagt, 2. Thessalonicher 1, Vers 7, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Das ist, was uns bevorsteht. Der Herr wird bewundert werden in denen, die geglaubt haben. Der Herr wird groß gemacht werden. Er wird in seinen Heiligen verherrlicht. Und das vor der ganzen Welt. Halleluja. So, diese beiden, oder diese Ausrichtung, diese Motivation, dieses Verständnis, die Gemeinde ist zuallererst für Gott da. Sie wird gewaltige Veränderungen freisetzen in unserer inneren Haltung. Und es wird dazu führen, dass die Gemeinde ein Haus der Anbetung wird, ein Haus des Lobpreises. Dass die Gemeinde wirklich begreift, es geht nicht um Lieder singen, um schöne Stimmung zu machen oder um die Herzen und Portemonnaies aufzumachen, sondern es geht um Gott. Es ist Dienst für Gott. Ich werde es nie vergessen, ich bin einige Male in einer Gemeinde gewesen in Moldawien, die das verstanden hat. Und sie haben stundenlang, wirklich stundenlang, ich denke, ich war 3-4 Mal da, Minimum 2,5 Stunden, und das längste, was ich erlebt habe, war über 4 Stunden, haben sie Gott gelobt und gepriesen. Und was mich so beeindruckt hat und so erfreut hat, keiner war von solchen menschengefälligen, menschenfürchtigen Gedanken irgendwie bewegt. Ja, jetzt ist unser Gastsprecher von 2000 Kilometer angereist. Jetzt können wir nicht so lange Lobpreis machen. Wir müssen dem ja auch Gelegenheit geben. Ich habe gesagt, Leute, wenn Gott erfreut ist, geh mit Gott. Und ob ich hier spreche oder nicht, ich komme 2000 Kilometer angereist, um euren Lobpreis zu leben und fahre gesegnet nach Hause. Ob ich hier spreche oder nicht, ist doch völlig uninteressant. Wen interessiert das denn? Wenn Gott da ist, und Gott war so mächtig in der Versammlung, nach 2 Stunden, die Dämonen sind einfach so ausgefahren, einfach so im Lobpreis, weil das Feuer der Gegenwart Gottes so brütete über der Versammlung. Menschen wurden heile dort, da war eine Heilungskraft freigesetzt. Und weil diese Gemeinde in Verfolgung war, und weil sie keine Räume bekommen durfte, mussten sie im Park, Open Air, sich versammeln. Und sie haben nicht gesagt, oh, in der Hitze und in der Kälte, und wir müssen hier draußen, wir arme, wir haben keine Gebäude, lass uns die Menschenrechtsorganisation anrufen, wir werden so benachteiligt. Lass uns Petitionen schreiben an die Regierung. Sie haben verstanden, die Verfolgung, dass sie keine Räume haben dürfen, war ein Segen für die ganze Stadt. Weil die Leute wussten, zu der und der Zeit treffen sich die Leute in diesem kleinen Stückchen, das war so eine Straßenkreuzung, und das ist Dreieck, war wie so ein kleiner Park, und da trafen die sich. Und die Leute wussten, am Sonntag, da geht man vorbei, da gibt es immer Spannendes zu hören. Die kamen mit Kinderwagen und fuhren dann da vorbei, und da haben Leute erzählt, ich war in Drogen, bin frei geworden, ich war ein Knacki und ich habe Gnade Gottes erlebt, ich war krank und ich war dies und ich war das, und Gott hat mich frei gemacht. Und die Leute standen da an der Seite und haben das gehört. Das war bekannt in der ganzen Stadt. Da ist eine Gemeinde, wo die Kraft Gottes ist. Und es war alles so einfach. Es war so einfach. Eine der mächtigsten Heilungen, die ich je in meinem Dienst gesehen habe, ist in der Gemeinde passiert. Und ich weiß, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Irgendwann haben die gesagt, jetzt ist Zeit für die Kranken zu beten. Komm, bete für die Kranken. Da saß ein Mann auf dem Stuhl. Ich konnte nicht sprechen mit ihm, weil ich keine Übersetzer hatte. Ich hatte keine Ahnung, was mit ihm los ist. Und Gott sei Dank. Der war, ich weiß nicht, seit 7 oder 8 Jahren gelähmt und wohnte draußen auf dem Dorf in seinem Gartenhäuschen und kroch jahrelang auf dem Boden wie ein Tier, weil er nicht laufen konnte. Und hat dort sich so fortbewegt und lebte da in dem Garten und hat kriechenderweise den Garten bestellt. Aber der saß jetzt auf dem Stuhl, weil sie den da hingesetzt hatten. Und ich wusste nicht, was mit dem ist, Gott sei Dank. Und ich habe gesagt, Herr, was immer dieser Mann braucht, rühre ihn an und heile ihn und gib ihm, was er braucht. Amen. Und der Nächste. Fertig. Das war alles. Ich habe nichts gespürt. Ich habe auch ihn nicht fragen können, fühlst du was, Bruder? Gar nichts. Und dann Ja, später kam ich wieder und sein Sohn, ein ehemaliger Drogenabhängiger, sagt, weißt du, was mit meinem Vater passiert ist? Ich sage, nein, keine Ahnung. Ja, du hast für ihn gebetet und Gott hat ihn geheilt. Ich sage, was hat er gehabt? Er sagt, du wirst sehen. Und am Nachmittag, sagt er, wird er kommen. Und dann zum Nachmittag Gottesdienst kam er mit Fahrrad vorgefahren, wie ein König auf so einem alten, rostigen Drahtesel. Und winkte mir zu, er fuhr erstmal so eine Runde so um diesen, ja, und winkte mir zu und sagte, 30 Kilometer ist er gefahren, der gelähmte Mann, der 7 oder 8 Jahre nur kriechen konnte, fuhr 30 Kilometer mit diesem rostigen Drahtesel, nicht nur 10 Gangschaltungen oder sowas, fuhr er da durch die Prärie, um zum Gottesdienst zu kommen. 30 Kilometer, also ich würde sagen, der war wirklich geheilt. Die Kraft Gottes war da und floss einfach. Das war nicht kompliziert, das war nicht irgendwie schwierig, das war nicht irgendwie mit viel Drücken und Pressen, sondern Gott wurde erhoben, die Teufel wurden erschreckt und der Heilige Geist war frei. Das war ganz einfach. Halleluja. Wenn Gott erhoben wird, wird der Teufel gedemütigt. Amen. Und das ist der nächste Punkt. Die Gemeinde braucht ein Verständnis, dass sie etwas zu tun hat. Sie hat eine besondere Art von Beziehung zu den Mächten der Finsternis. Und das ist das Problem hier der Gemeinde im Westen. Die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, leben so ihr Gemeindeleben, als würde es Epheser 6 überhaupt nicht geben. Als gäbe es diese Mächte nicht und als hätten wir mit diesen Mächten, die über der Stadt, über der Gemeinde, über der Region sind. Ich rede nicht von kleinen Dämonen in Menschen, ich rede von Mächten in der Himmelswelt. Sie leben so, als wenn wir keinerlei Auftrag hätten und überhaupt nichts mit denen zu tun hätten. Weil diese Sichtweise gar nicht da ist. Wir heben Gott hoch. Wir dienen ihm im Lobpreis. Sein Name wird groß gemacht. Sein Thron senkt sich herab. Wir bauen seinen Thron, wenn wir ihn preisen. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn er kommt, zeigt er sich in zweifacher Weise. Er zeigt sich uns als seine Kinder und sein Angesicht bringt Freude. Halleluja. Wo Gott kommt, ist Freude. Wo Religion ist, ist Langeweile oder Bedrückung oder irgendwas anderes, Unangenehmes. Aber Gott bringt seine Atmosphäre mit. Und das ist Freude, ihn anzuschauen. Und dasselbe Angesicht, das uns erfreut, versetzt die Mächte der Finsternis in Panik und Schrecken. Halleluja. Gott liebt es, Dämonen zu erschrecken. Amen. Das ist, was ich gelernt habe in der Nacht meiner Bekehrung. Er ist ein dämonenerschreckender Gott. Psalm 68. Gott wird sich erheben. Es werden sich zerstreuen seine Feinde. Und die ihn hassen werden, fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibt sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes. Dasselbe Angesicht Gottes bringt die einen in Entzücken und die anderen in Terror. Halleluja. Gott ist herrlich und Gott ist schrecklich. Und beides ist wunderbar. Werden sie frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Und weil das so ist, okay, let's do it again. Das ist, was Vers 5 ist. Singt Gott. Spielt seinen Namen. Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jahwe ist sein Name. Frohlockt vor ihm. Siehst du, Vers 5 ist die Schlussfolgerung. Ja, wenn das so ist, wenn Gott kommt, wenn wir ihn erheben, wenn wir ihn groß machen, wenn wir ihn ehren, dann let's do it. Singen wir ihm, spielen wir ihm, machen wir Bahn. Die Gemeinde macht Bahn für Gott. Erst machen wir Bahn in unserem eigenen Herzen, das ist unsere Zeit vor Gott, wo wir Gott suchen, ihm unser Herz geben, wir machen Bahn in unserem Herzen. Und dann sind gebahnte Wege da, wenn wir zusammenkommen, für Gott zu kommen, zum Wohle der Stadt oder des Dorfes oder der Region oder des Landes oder sogar anderer Nationen. Weil Gott sich manifestiert und das Zepter seiner Macht wird ausgestreckt von Zion. Also die Versammlung der Heiligen. Das Zepter seiner Macht wird ausgestreckt. Und Gott will uns leiten, dass wir mitten im Lobpreis vom Heiligen Geist geführt werden. Und der Heilige Geist zeigt präzise Dinge. Und dann beten wir für Nepal oder für was weiß ich was. Ein kurzes, knackiges Gebet, wir alle spüren, wow, das ist der Heilige Geist, der tut jetzt was. Wir sind hier und 6000 Kilometer weiter, weil wir hier die Worte Gottes sprechen, kracht es jetzt da im Himalaya. Halleluja. Oder meint, wir gehen Gummerin, da muss es auch krachen. Amen. Wir brauchen dieses Bewusstsein. Wenn wir Gott preisen, das ist, was David gehabt hat. Und die Gemeinde kommt in diese Identität hinein, die Hütte Davids zu sein. Die Gemeinde ist die Hütte Davids. Und was ist die Hütte Davids? Sie ist eine Art, Gott anzubeten, Gott zu feiern, in die Gegenwart Gottes zu kommen, den Namen Gottes zu erheben. Und das ist eine wunderbare Mischung aus Lobpreis, Anbetung, Fürbitte, prophetische Proklamation und Gebieten. Das ist die Zukunft, ihr Lieben. Wir werden dann nicht mehr wissen, sind wir jetzt im Gebetsgottesdienst? Sind wir im Anbetungsabend? Oder ist es heute ein prophetischer Abend? Es wird einfach fließen. Es fließt einfach. Und der Heilige Geist macht den Herrn groß. Und der Heilige Geist bewegt uns zu beten für bestimmte Dinge. Und der Heilige Geist bewegt uns, Gericht auszusprechen über Mächte der Finsternis. Kurze, knackige, heftige, von Gott gegebene und von Gott bestätigte Befehle auszuteilen. Hast du mal gelesen? In dem Psalm bei David, mitten im Lobpreis, auf einmal sprechen die mit dem Teufel. Schon mal gelesen? Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Erstens haben die gewusst, im Lobpreis sind die Götter anwesend. Die Götter sind die dämonischen Mächte, die nichts, wie sie genannt wurden. Sie haben gewusst, wenn wir preisen, sind nicht nur Gott da, sondern die Mächte der Finsternis sind auch da. Und sie haben kurze, heftige, entschiedene Schläge ausgeteilt und diese Mächte gedemütigt. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Und David sagt, ich will dir spielen vor allen Göttern. Da war dieses Bewusstsein, ich tue etwas, was Gott erfreut und was Dämonen quält. Halleluja, let's do it. Aber wir erlauben, dass diese Decke der falschen Weltsicht, des Materialismus, einer Sicht vom Leben, die mit der Bibel nichts zu tun hat, uns bestimmt und die bestimmen unsere Gottesdienste. Das ist der Unterschied zu Afrika oder zu Asien. Dort wissen sie, dass dämonische Mächte real sind. Und da leben die ganz anders mit der unsichtbaren Welt. Und du musst da niemandem irgendwas erklären, dass es Dämonen und Geister gibt. Das wissen die alle. Und sie leben damit. Das ist Teil ihres Lebens. Der Zauberdoktor, der ist so anerkannt wie bei uns der Apotheker. Das ist Teil ihrer Kultur. Die leben mit diesen Mächten. Und das ist, was sie überzeugt, wenn sie sehen, die Kraft Gottes kommt und Dämonisierte werden frei. Das ist, was ihnen zeigt, ein Stärkerer ist gekommen. Und Jesus sagt, wenn er Dämonen austreibt, dann ist das Reich Gottes gekommen. Weil ein Stärkerer gekommen ist. Und wenn Jesus nicht der Stärkere ist, dann interessiert die Heidenvölker nicht, welchen Gott wir da bringen. Die interessiert nicht unsere neuesten Erkenntnisse der historisch-kritischen Forschung. Das interessiert die nicht. Was die interessiert ist, können Gebundene frei werden? Das ist, was sie interessiert. Alles andere interessiert sie nicht. Die sind an diesem ganzen theologischen Müll, den wir hier angehäuft haben, nicht interessiert. Nicht im geringsten. Das interessiert nur hier Leute, die Lehre über Gott, Theologie zu einem Hobby gemacht haben, zu einem Elfenbeinturm, was mit dem wahren Leben nichts zu tun hat. Das interessiert niemanden in Afrika, in Asien. Die Gemeinde ist dazu da, die Weisheit Gottes den Mächten der Finsternis zu demonstrieren. Epheser 3, Vers 10. An den gewaltigen Mächten in der Himmelswelt soll durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit zu erkennen gegeben werden. Wir haben einen Auftrag, denen eine Lektion zu erteilen. Auf gut Deutsch gesagt. Das ist Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Schrecken für die Mächte. Das ist Gemeinde. Und die allermeisten Gemeinden, die ich kenne, sie leben so. Sie würden das so nicht sagen. Aber sie leben so. Und so sind auch die Versammlungen. Als würde es diese Mächte nicht geben, als hätten wir keinen Auftrag, uns mit denen zu beschäftigen. Die allermeisten Gemeinden. Und daran siehst du, wie weit wir weg sind vom göttlichen Auftrag, vom göttlichen Plan. Wie weit wir entfernt sind von dem, was Gott sich gedacht hat über Gemeinde. Aber 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt. Jetzt? Markus möchte sich erstmal erholen jetzt von der Botschaft. Okay. Ich fließe mit. Jetzt machen wir erst eine kleine Pause und dann gehen wir weiter. 15 Minuten, da vorne um die Ecke gibt es Kaffee. 15 Minuten, aber wirklich 15 Minuten. Nach 15 Minuten bin ich hier und fange an. Und wenn du da draußen noch sprichst, ich fange mich trotzdem an. Die Zeit ist so kurz. Die große Pause kommt am Ende des Seminars. Okay?